Wie klingt eigentlich Hopfen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Ich bin Lydia Junkersfeld, die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Spring Science. Heute mit dabei sind Christina Schönberger und Lennart Paul vom Brewing Solutions Team von Bad Haas.
Hallo.
Servus.
Lennart, du bist ja heute zum ersten Mal mit dabei. Erzähl uns doch kurz, was genau sind deine Aufgaben bei Bad Haas?
Ja, erstmal schön dabei zu sein. Ich arbeite seit Bad Haas seit 2020 und aktuell bin ich Technical Sales Manager und unterstütze den Vertrieb in technischen Fragen mit dem Kundenschwerpunkt Asien.
Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir haben nämlich heute wieder einen ganz besonderen Beitrag aus der Brewing Science, über den wir sprechen wollen. Das Autorenteam hat nämlich gerade erst vor kurzem den Ludwig-Narzis-Preis für Brauwissenschaften gewonnen. Bei dem geht es ja um die Relevanz der wissenschaftlichen Arbeit für die berufliche Praxis. Die Preisverleihung war es vor kurzem, genau vor 4 Wochen, bei den Trends in Brewing an der KU Löwen in Belgien. Die Rede ist von den Autoren Mathis Geserer, Frank Pfeiffer, Martin Krottenthaler, Corbinian Schmidt und Sandro Kukuza und dem Beitrag How the Amount and Timing of Dry Hopping Affects Beer Turbidity. Es geht also ums Hopfenstopfen, um Dosagemenge, um Dosagezeitpunkt und wie das die Trübung des Biers beeinflusst. Lennart, wir starten immer erstmal mit einer kurzen Zusammenfassung, was das Ziel der Arbeit war und was da gemacht wurde.
Genau, in der Studie wurde ein 14-gradiges Pale Ale jeweils zweimal gebraut, um einmal quasi die Dosagemenge und den Zeitpunkt, also den Einfluss der beiden Parameter auf die Trübung zu messen. Auf die genauen Details vom Rezept und so möchte ich jetzt nicht tiefer eingehen, da würde ich jetzt auf das Paper verweisen, aber kurz abreißen, was bei der Dosage und beim Zeitpunkt gemacht worden ist. Zunächst bei der Dosage wurde am 8. Tag nach dem Anstellen mit der Hefe verschiedene Mengen an Hopfenpellets zum Stopfen gegeben, also natürlich ein Referenzbier mit Gallendosage und dann einmal das Maximum von 1500 Gramm pro Hektoliter und jeweils in einem Abstand von 250 Gramm pro Hektoliter erhöht. Dann wurde die Biertrübung gemessen mit dem Trübungsmessgerät, ganz klassisch 90 und 25 Grad und dazu auch noch die Perfotometer, die OD600, die optische Dichte 600. Und dann noch ein paar weitere chemische Analysen, wie zum Beispiel Polyphenole, pH, die Bitter und den Alkoholgehalt sowie Extrakt. Beim Zeitpunkt wurde eine Dosage benutzt, die 750 Gramm Dosage, und es wurde zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Anstellen mit der Hefe und in dem konkreten Fall am Tag 1, 2, 3, 7 und 10 jeweils nach dem Anstellen. Und dann wurden beide Messreihen auch noch über 6 Monate bei 20 Grad gelagert, um einen Langzeittest zu machen. Und dann wurden alle chemischen Analysen, Trübungen, bittere Polyphenole auch nochmal analysiert.
Lennart, du hast gesagt, es kam ein Trübungsmessgerät zum Einsatz, aber auch ein Photometer. Das Trübungsmessgerät ist ja der Standard. Warum wurde jetzt noch mit einem Photometer eine zweite Messung gemacht? Was steckt da dahinter?
Also die optische Dichte bei einer Wellenlänge von 600 Nanometer wurde gemessen und damit erfasst man die Zellzahl in einer Flüssigkeit und eigentlich wird es dafür genommen, um quasi den Wachstumsstadium einer Zellkultur zu bestimmen. Hier wurde es einfach zur klassischen Trübungsmessung dazugenommen, um einfach zu schauen, ob die Werte sich vielleicht auf ein internes Qualitätssicherungstool anbieten würden.
Nochmal ganz kurz für alle Zuhörer, warum ist das Thema Trübung eigentlich so wichtig?
Ja, die Trübung ist schon eine technologische Herausforderung. Also jetzt bei bestimmten Bierstilen erwarten wir eine Trübung und jetzt gerade bei so hopfenintensiven Bieren wie IPAs oder New England IPAs ist eine Trübung auf jeden Fall eine wichtige Erwartung und ein wichtiges Kriterium, auch optisch. Und die Trübung besteht teilweise aus Polyphenolen, teilweise aus Proteinen. Und herausfordernd ist beim Thema Trübung, dass sie stabil ist und reproduzierbar. Also dass die Trübung von Batch zu Batch im Bier die gleiche ist und sich stabil verhält. Und das ist technologisch gar nicht so einfach.
Das heißt, wir sprechen von Verbrauchererwartung.
Ja.
Welche Rohstoffe fließen denn in Sachen Trübung überhaupt mit ein? Wir sprechen vom Malz, von Hopfen. Gibt es weitere?
Hauptsächlich natürlich spielt das Malz hier eine Rolle zusammen mit dem Hopfen. Und hier haben die Autoren ja das gleiche Basisbier verwendet mit der gleichen Malzzusammensetzung. Und was sich verändert, ist also einmal die Hopfenmenge mit den verschiedenen Dosagemengen, die erhöht werden, und dann eben die Zeitpunkte, die verändert werden. Und gerade durch die veränderten Dosagemengen ist dieses Zusammenspiel zwischen Hopfen und Malz quasi im Ungleichgewicht. Und da war es schon interessant zu sehen, wie viel macht es aus, wenn wir wirklich zu relativ hohen Dosagen wie 1500 Gramm pro Hektoliter gehen. Was macht es mit der Trübung?
Dann kommen wir mal zu den Ergebnissen der Arbeit. Wie beeinflusst die Dosagemenge und der Gabezeitpunkt des Hopfenstopfens denn die Trübungsbildung?
Ja, ich würde erstmal mit der Dosagemenge anfangen. Also umso mehr quasi an Hopfen dosiert wurde, desto mehr Trübung wurde auch verursacht. Und konkret kann man sagen, oder kam raus 13,9 EBC bei der 90 Grad Trübungsmessung und 12,8 EBC bei der 25 Grad Messung pro 100 Gramm pro Hektoliter. Und ab einer Dosagemenge von ungefähr 1000 Gramm pro Hektoliter konnte die Trübung nicht mehr gemessen werden, weil es war bei dem Gerät nicht über 200 EBC notwendig, was aber auch nicht entscheidend ist, weil auch über 200 EBC die Trübung für den Endkonsumenten mehr oder weniger gleich aussieht. Und davor konnte ein schön lineares Verhältnis aufgezeigt werden. Die Trübungsmessungswerte für 25 und 90 Grad konnten auch durch die protometrische Messung der OD600 bestätigt werden. Da wurde auch eine lineare Zunahme gezeigt von 0,07 Einheiten pro 100 Gramm pro Hektoliter Dosage an Pellets. Und um kurz noch den Gabezeitpunkt abzureißen, da gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen Tag 1 und 7. Erst ab Tag 10, also wo keine aktive Hefe mehr im Spiel war, war ein signifikanter Unterschied zwischen den anderen Dosagemengen wahrnehmbar.
Jetzt kam ja bei den Versuchen noch ein Langzeittest dazu. Wie sah es denn da aus mit der Trübung?
Sehr gleichbleibend, genau. Also erst bei der Dosagemenge ist die estromlagonisierte Probe im Vergleich zur Kuschenprobe weist die gleichen Werte in Sachen Trübung auf. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Partikelgrößenverteilung und die Partikelgröße an sich der Trübungspartikel sich über die Zeit nicht geändert hat. Also kann man wieder zusammen abschließen, mehr dosieren, einfach mehr Trübung. Bei der Dosagezeitpunkt sieht es so aus, dass kein Unterschied zwischen den verschiedenen Dosagezeitpunkten signifikant ist und die Trübung durch den Hopfen sehr stabil bleibt. Oder sehr plastisch ausgedrückt, was man abfüllt, bleibt auch drin.
Christina hatte ja schon eben kurz Polyphenole als Ursache der Trübung angesprochen. Wie verändert sich denn der Polyphenolgehalt bei diesen beiden Messreihen Dosagemenge und Dosagezeitpunkt?
Ja, also bei der Dosagemenge konnte man eine schöne Zunahme bis zu 86% bei der höchsten Dosagemenge nehmen. Grundsätzlich liegt auch ein lineares Verhältnis vor. Und das war auch zu erwarten, weil Polyphenole, vor allem die kleinen, sind sehr gut wasserlöslich. Die können dann ins Bier übergehen und dann mit den Proteinen vom Hopfen interagieren. Und noch auf den Dosagezeitpunkt zu sprechen zu kommen. Also jeder Dosagezeitpunkt hat zu einer leichten Zunahme geführt, die aber jeweils nicht signifikant sich unterschied, was wieder darauf hinausläuft oder spricht, dass die Polyphenole sich gut lösen, vor allem im Wasser, und danach halt einfach nicht mehr viel passiert. Und das ist dann auch durch die Trübungsmessung bestätigt worden. Also es wurde ja immer das gleiche Basebier gebraut und dann einfach nur differenziert in den Dosagemengen und dann auf der anderen Seite quasi die Zeitpunkte.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Trübung gesprochen. Christina, wie sieht's denn aus? Hat das Ganze auch Einfluss auf die Bittere?
Ja, die Daten zur Bittere sind echt sehr spannend. Wir haben ja die beiden Versuchsansätze, einmal mit ansteigender Dosage bis 1500 hoch und einmal die einmalige Dosage mit 750 Gramm. Und da sieht man vor allen Dingen, dass die Isoalpha-Säuren gar nicht so wichtig sind. Also einmal sind die Ausbeuten, je mehr Hopfen verwendet wird, umso schlechter sind allgemein die Ausbeuten von den Bitterstoffen. Aber gerade bei den Isoalpha-Säuren sehen wir quasi wieder auch einen Rückgang. Das heißt, da werden auch wieder welche sedimentiert oder ausgeschieden durch die Fracht an Feststoffpartikel, die eingebracht wird. Also Isoalphas holen wir gar nicht raus. Wenn wir uns die Zahlen anschauen im Vergleich frisch und gealtert, da sehen wir ganz schön, die ISO-Alphas sind zwar nicht viele, die wir rausholen, die sind aber stabil, aber wo wir was verlieren, ist bei den Alphasäuren, die noch als Alphasäure vorliegen und auch in Lösung gehen, da verlieren wir einiges und auch bei den Humulinonen. Und die Humulinonen sind also hier mit den Zahlen im Vergleich beim 40 Milligramm Humulinone und 7 Milligramm ISO-Alphasäuren, also ein Hauptteil der Bittere bei diesen Bieren kommt wirklich von den oxidierten Alphasäuren. Und gerade die werden jetzt bei der Lagerung bei 20 Grad vermehrt abgebaut. Also da verlieren wir dann an Bittere. Es gibt leider keine sensorischen Daten in der Arbeit und es ist ja auch so eine sehr komplexe Arbeit. Also die Sensorik hätte da wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. Aber das hätte man bestimmt auch mit Verkostungen festgestellt, dass da die Bittere bei den gelagerten Bieren nach 6 Monaten durch Abbau der Humulinone abgenommen hat.
Da ist also noch Platz für weitere Forschung in dem Bereich.
Ja.
Ja, ich habe am Anfang gesagt, die Arbeit hat den Nartis-Preis gewonnen, der ja die Praxisrelevanz im Auge hat. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich denn jetzt aus dieser Arbeit für die Praxis?
Ich würde sagen, eine der Quintessenzen aus dem ganzen Paper ist, je mehr man stopft, desto truder wird. Das ist ganz klar gezeigt, auch diese schönen linearen Zusammenhänge. Die sind sehr praxisnah, würde ich auch sagen. Kann man dadurch quasi seine Übung schon mal grob vorausbestimmen. Natürlich ist das jetzt auf die Sorte Cascade nur bestimmt. Das würde ich wahrscheinlich auch sortenspezifisch, aber spannende Werte. Und weil ich auch schon viel über den OD 600 gesprochen habe, will ich da auch noch kurz drüber sprechen, ist, wie gesagt, eigentlich nicht eine gängige Methode zur Trübungsmessung, wurde hier angewendet, um mal zu gucken, ob das grundsätzlich, glaube ich, funktioniert. Man kann sagen, ja, für eine Hausmethode und interne Qualitätskontrolle oder Sicherung lässt sich das gut anwenden. Die Vergleichbarkeit mit anderen Werten ist wahrscheinlich schwierig, auch die Messung selbst mit der Küvette dann entscheidend ist. Aber grundsätzlich für die interne Qualitätskontrolle bestimmt eine gute Technik. Und grundsätzlich, und abschließend mal zu sagen, zum OD 600, der eignet sich für trübe Biere, hopfengestopfte trübe Biere und nicht für filtrierte Biere, weil bei filtrierten Bieren ist der Unterschied von einem EPC teilweise ja ausschlaggebend oder signifikant und wichtig. Und so sensibel oder genau lässt sich mit dem OD 600 das nicht bestimmen und deswegen lässt er sich nicht für filtrierte Biere nehmen.
Genau, und was auch noch, glaube ich, wichtig ist für die Praxis, also wenn der Brauer zufrieden ist mit der Trübung für sein Bier und er macht vielleicht das Hopfenstopfen im Lagertank und es funktioniert gut, aber er überlegt sich jetzt trotzdem, dass er das vielleicht nach vorne ziehen will, weil das ein paar Vorteile für die Trübung hat. Also zeitlich quasi während der Gärung, dann gibt es natürlich die Themen Hop Creep, die zu beachten sind. Und natürlich mit allem, was man verändert im Kaltbereich, verändert sich auch dann das Aroma im fertigen Bier und der Geschmack im fertigen Bier. Also man sollte auf jeden Fall die Trübung im Blick haben. Aber wie bei allem, was man in einem Brauprozess verändert, hat man immer einen Rattenschwanz an Konsequenzen, was sich dann dadurch auch ändert. Also das darf man nicht vergessen.
Christina, du hast Hop Creep angesprochen. Wir haben ja auch schon einige Folgen hier bei Hopfenklang zum Thema Hop Creep gemacht. Was war da nochmal das Problem? Vielleicht bringst du uns dann nochmal auf den Stand.
Genau, beim Hop Creep haben wir einfach das Phänomen, dass wir eine zweite Vergärung haben, die durch den Hopfen angestoßen wird und durch bestimmte Enzyme, die der Hopfen mit einbringt und dadurch dann plötzlich unvergärbare Zucker wieder vergärbar werden. Da gibt es verschiedene Strategien. Also einmal gibt es natürlich Produkte, Extrakte. Und da hat man keine Gefahr, dass eine Gärung entsteht, also Hopfenprodukte. Aber wenn man mit Pellets arbeitet, dann macht man sich die Gärung zunutze und nimmt da den Hopfen einfach mit rein in die Hauptgärung, dass quasi von Anfang an das gleiche Futter zur Verfügung steht. Oder man arbeitet mit Temperaturen, wenn man es jetzt eher Richtung Reifung macht, dass man dann mit niedrigen Temperaturen macht und die Vergärung so niedrig hält oder die zusätzliche Gärung so niedrig hält, dass da nichts außer Kontrolle gerät. Da gibt es also ein paar Strategien, die man anwenden kann. Aber man muss sich bewusst sein, der CO2-Gehalt wird höher durch die zusätzliche Vergärung. Der Alkoholgehalt nimmt zu durch die zusätzliche Vergärung. Und das hat natürlich auch dann rechtliche und gefahrentechnische Aspekte, die man beachten muss.
Ja, Christina, vielen Dank nochmal für den Exkurs Hopcreep. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Trübung. Was ist jetzt die Take-Home-Message?
Wer Trübung haben möchte, einfach Hopfen im Kalkbereich einsetzen. Umso mehr, desto besser. Das würde ich so als Takeaway noch sagen.
Klare Aussage. Wunderbar, vielen Dank. Das war's auch schon wieder für dieses Mal. Ihr wisst ja, wenn ihr Details zu der Arbeit nachlesen wollt, dann findet ihr sie in der Bring Science Ausgabe Juli-August 2024. Und für diejenigen, die es nicht ganz so wissenschaftlich haben möchten, kann ich schon ankündigen, es gibt eine abgespeckte Version des wissenschaftlichen Beitrages in der aktuellen Brauwelt-Ausgabe Nummer 9 2025. Ja, dann vielen Dank an euch da draußen und natürlich an Christina und Lennart für das Gespräch und die Erläuterung. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen, das sagen
Christina,
Lennart
und Lydia.
Tschüss.
Ciao, Servus.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Jeden Monat eine neue Folge. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.